Herzlich willkommen beim BR Podcast Festival 2023 in Nürnberg.
Ob heiter oder tiefgründig,
kriminalistisch oder historisch, wir haben sie alle.
Der Bayerische Rundfunk präsentiert 15 Podcast-Shows in 4 Locations in Nürnberg.
Und hier sind die Hosts eures Lieblingspodcasts. Frank Seibert von Die Frage mit seinen Gästen Tim Hund und Vincent Gollmann.
Wie schön, dass ihr heute hier seid.
Yes, hallo, vielen Dank.
Schön, dass ihr hier seid.
Ja. Danke für die Einladung.
Genau, erstmal eine Frage. Kennt jemand nicht das Format Die Frage? Okay, ich glaube, dann brauche ich es nämlich nicht erklären. Ich bin Frank, ich bin Reporter bei Die Frage und wir sind ein Format von Funk. Und ich habe heute zwei fabelhafte Gäste hier. Und zwar ist das so, dass ich euch beide schon mal getroffen habe.
Ja, wir kennen uns schon.
Für ein YouTube-Video. Und das war damals in Marseille.
4 Jahre her.
Es ist genau 4 Jahre her eigentlich. Und ich weiß nicht genau, wer von euch das noch nicht gesehen hat, das Video. Ich würde mal einen kleinen Eindruck davon geben. Wer hat es nicht gesehen? Okay, sehr gut. Umso besser, dass Sie einen kleinen Eindruck davon haben. Dauert kurz.
Wird schon gehen. Boah, ja, es ist schon krass. Schön mit Leder.
Baustelle halt gerade, gell?
Es ist gemütlich, aber ich glaube, so, wenn man so ein bisschen länger hier ist, kann einem auch schnell mal so wirklich so die Decke auf den Kopf fallen. So eine Schlafkoje.
Aha.
Das hier ist Masterbett.
Und da lost ihr mal aus, wer da drin schlafen darf?
Oder? Ja, das erste Mal wird gepokert.
Ja.
Und dann wird durchrotiert.
Also ich glaube, ich wäre da ein bisschen ein Schisser. Einfach weil ich das Gefühl hätte, so. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr segeln könnt. Habt ihr hoffentlich einen Segelschein mal gemacht, oder?
Nee, wir haben einen Sportbootführerschein. Wir haben YouTube-Videos geschaut, wir haben Bücher gelesen, wir haben uns mit einem professionellen Segler getroffen.
Also ihr habt schon Erfahrung gehabt, bevor ihr losgefahren seid, oder?
Nee, also
gar nicht. Also ich hab gesagt, wir wollen einfach ein bisschen segeln und dann habt ihr euch so ein Boot gekauft, oder wie?
Also der eigentliche Plan war auf jeden Fall eine Weltreise zu machen. Keiner hatte von uns Plan vom Segeln. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich diese Idee zu dumm und zu naiv angehört, um sie nicht zu machen.
Es ist auch einiges schiefgegangen.
Ach du Scheiße! Diese Test und jetzt kommt's Bauch gebrochen, Digga, Bauch!
Scheiße, ist Großsee gegessen.
Das ist so anstrengend und ätzend.
Wenn ihr euch überlegt, was ihr alles dafür aufgegeben habt, jetzt so für diese Reise.
Ja, man lässt natürlich alle Freunde und Family, lässt man einfach alle daheim stehen. Und so, Beziehungen waren natürlich dann zu Ende.
Abruptes Ende. Erstmal bin ich sehr froh, dass ihr hier seid, wieder wohlbehalten zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwischendurch, nachdem ich darüber gesprochen hatte mit eurem Freund, ob ihr Segelerfahrung hattet und er gesagt hat, so nein, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, war ich mir nicht ganz so sicher, ob ihr wieder ankommen würdet. Aber ihr seid jetzt wieder da. Was war das Erste, was ihr gemacht habt, als ihr wieder zurückgekommen seid?
Antenne Bayern war da mit einem Brotzeitkorb, Brezel und Bier.
Also erstmal gegessen.
Erstmal eine halbe aufgemacht am Flughafen noch.
Und wie ist das, wenn man so lange, ihr wart insgesamt 5 Jahre unterwegs, ne?
Yes.
Wenn man so lange unterwegs ist, wie ist das, wenn man jetzt wieder so unter Menschen ist in der Stadt? Ihr wart die ganze Zeit eigentlich auf dem Boot.
Ja, so kannst du es nicht sehen. Wir waren ja auch unter Menschen. Also wir waren halt nicht unter deutsch sprechenden Menschen.
Ja.
Aber trotzdem muss ich sagen, ich war gestern auf einer Filmpremiere und das war halt eine riesen Menschenmenge und ich war so ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Also es war schon ein bisschen overwhelming, weil wir das nicht so oft haben oder hatten.
Ja. Also dir geht's nicht so?
Ja, für mich war so ein augenöffnender Moment, irgendwie in einer Menge zu stehen und man versteht alles, was die Leute um einen herum sagen. Das war so, okay, ich kann zuhören.
Das gab es schon lange nicht mehr.
Ja, genau.
In dem Video, das wir eben gesehen haben, da wart ihr noch zu viert. Was ist passiert? Also kurz nachdem wir uns getroffen haben, glaube ich,
genau,
seid ihr weitergefahren aus Marseille und dann seid ihr noch zu zweit weitergefahren.
Das muss sagen, wir waren ja schon da fast ein Jahr unterwegs und haben schon eine ganz schön große Reise gemacht.
Ja.
Und bei den anderen beiden war so ein bisschen die Luft raus.
Mhm.
Und die haben diese ganze Tour nochmal von neu gestartet. Das war auch war schwierig, da wahrscheinlich für die beiden nochmal reinzustarten.
Beziehungsweise sie waren so ein bisschen ja, reisemüde oder hatten nicht mehr den Drive, um nochmal sich zu committen halt für eine volle Weltumsegelung, die halt mehrere Jahre dauert.
Ja.
Und es war für uns auch eine schwierige Entscheidung, so ob wir das können, ob wir das zu zweit schaffen.
Was waren da eure Überlegungen? Was waren so die Pros und Kontras eurer Liste?
Also wir waren uns beide ziemlich sicher, dass wir Bock drauf haben. Wir wollten
das große Pro.
Ja, wir wollten um die Welt segeln.
Das ist schon mal eine gute Basis. Ja.
Wir waren all in und es gab für uns eigentlich so keinen Grund, das nicht zu machen. Mhm. Und wir mussten halt überlegen, können wir das überhaupt machen? Das ist ein großes Boot, wir sind zu zweit, braucht viel Kraft, viel Anstrengung. Zu zweit ist es natürlich viel schwerer als zu viert. Allein von Nachtwachen und mal Manpower an Bord.
Ja, man muss sich vorstellen, wir segeln wochenlang durch und nachts immer mindestens eine Person wach und ist natürlich zu viert viel leichter als zu zweit.
Ja. Ich dachte mir so ein bisschen, bei einer Zweier-WG ist es ja auch so, man kann sich nicht ganz so gut aus dem Weg gehen wie bei einer Vierer-WG, wo man sagen kann, ja, dann hänge ich halt mal ein bisschen mehr mit der einen Person ab. Und
es hat auch Vorteile gehabt auf jeden Fall, also auf einmal musst du dich nur noch mit einer Person absprechen.
Mehr Freiheit.
Mehr Freiheiten, wir hatten mehr Platz an Bord, konnten auch Leute mal mitnehmen einfach und...
Aber ja. Es hat auch, also wir beide verstehen uns gut, deswegen hat es geklappt. Aber wenn man sich jetzt nicht, wenn wir uns streiten oder uns nicht verstanden haben, dann gibt es natürlich keine Ausweichpersonen, sondern dann müssen wir miteinander klarkommen, müssen wir kommunizieren, müssen wir das ausdiskutieren, keine Ahnung was, Problem lösen. Und man kann nicht eine dritte Person oder eine vierte Person fragen.
Kurz nachdem die anderen beiden ausgestiegen sind und ihr euch committed habt, zu zweit weiterzufahren, ist ja was auf der Welt passiert, März 2020, dass wir alle mitbekommen haben und uns noch gut dran erinnern können. Corona kam in der Welt hervor und ich frage mich, was hat das mit eurer Reise gemacht?
Ja, das hat die Reise auf jeden Fall stark verändert. Wir waren gerade längere Zeit unterwegs in der Karibik an Orten, wo wir auch kein Internet hatten. Also wir hatten nicht so genau einen Plan, was gerade abgeht. Es war natürlich schon so ein bisschen am Rumoren, da ist so ein Virus unterwegs. Und dann sind wir auf Curaçao angekommen und dann hat die Welt auf einmal zugemacht.
Wie habt ihr das gemerkt?
Ja, also es gab auf einmal überall Lockdowns. Unsere Families haben uns natürlich geschrieben. Es gab irgendwie Rückholaktionen aus lauter Ländern und...
Wir wussten nicht, ob wir die Reise weitermachen können.
Ja.
Und war vor ein paar Ungewissheiten, Ländergrenzen haben zugemacht. Wir durften Curaçao nicht verlassen und uns war klar, wenn wir jetzt abhauen, dann kommen wir nirgends anders rein.
Genau, das war das Hauptproblem, dass all die Länder, die wir danach so vorhatten anzusteuern, haben halt einfach dicht gemacht, haben gesagt, wir lassen niemanden mehr rein.
Wie war das, bei einer Karibikinsel anzuliegen und da im Lockdown zu sein?
Wahrscheinlich hatten wir den schönsten Lockdown.
Ja.
Also wir waren eigentlich jeden Tag freediven und im Wasser und hatten dann einen richtig schönen Tauchspot. Okay. Also wir durften nicht uns frei bewegen. Wir sind immer abgehauen und dann durchs Gebüsch zum Tauchspot gegangen.
Und natürlich ist man auf dem Boden ein bisschen anders nochmal isoliert als an Land. Man hat jetzt keinen direkten Nachbarn, aber... Ich glaube, wir hatten eine ganz gute Zeit eigentlich.
Also gut, ihr wart halt zu zweit und musstet wie viele Monate auf diesem Boot ausharren?
Drei Monate waren wir da auf Curaçao.
Zu zweit.
Ja, wir durften schon mal raus und uns Lebensmittel kaufen und so wie jeder andere wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber ja, das war schon, also war schon...
War schon Quarantäne. Ja.
Wir waren da ein bisschen gefangen und wir wussten ja auch nicht, wie es weitergeht.
Ich kenne viele Beziehungen, die daran gescheitert sind in dieser Zeit. Ich kenne WGs, die daran gescheitert sind in dieser Zeit. Wie war das bei euch auf dem Boot?
Puh, wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Also bei uns war das auch so ein bisschen die Phase, wo wir uns überlegen mussten, was wir jetzt machen. Weil unser eigentlicher Plan war, relativ zügig weiter zu segeln von Curaçao. Wir wollten durch den Panama-Kanal und dann in die Südsee segeln. Das war dann aber eigentlich ziemlich schnell klar. Südsee, also Französisch-Polynesien, das wird nichts, weil die Grenzen sofort dicht gemacht haben. Und dann haben wir uns so ein bisschen umgeschaut in der Gegend, was hat denn offen?
Ja.
Und eigentlich hatte alles zu. Also,
okay.
Es gab sehr wenige Optionen.
Mexiko hatte die Grenzen offen und für uns war es dann möglich, nach Panama zu segeln, durch den Panama-Kanal, auch mit 2 Wochen Quarantäne auf dem Boot und dann nach Mexiko hoch, was echt schwierig ist, da hoch zu segeln. Und Mexiko hatte die Ländergrenzen offen. Das war für uns eine Möglichkeit, weiter zu reisen.
Aber es war eine schwierige Entscheidung, weil... Panama nach Mexiko, es sieht auf der Karte nicht so weit aus, aber von der Distanz ist es so weit wie einmal über den Atlantik.
Mhm.
Also, was sind das, 3.500 Kilometer oder sowas? Ungefähr, und auch eine heftige Tour, also, ja.
Jetzt haben wir ja eben in dem Video gesehen, dass ihr nicht super viel Segelerfahrung hattet davor. Ja,
du willst schon. Ich möchte gleich ein Aber reinschmeißen.
Aber?
Da sind wir ja schon, ja. Du hast vorhin gesagt, 9 Monate oder so ja. sind wir schon gesegelt. Wir wussten da schon grob, was wir machen.
Mhm. Grob.
Aber klar, ja, wir sind naiv in das Abenteuer reingestartet und das hat uns auch geholfen am Anfang, weil wir einfach gar nicht so genau wussten, was da auf uns zukommt. Und so nach der ersten Atlantiküberquerung waren wir auch so ein bisschen, puh, ey, das war doch gar nicht so ohne. Und im Nachhinein ist uns erstmal so aufgefallen, was wir da eigentlich gerade so gemacht haben. Und es ist auch echt eine Last abgefallen. Und wir machen uns, glaube ich, mittlerweile mehr Gedanken, als wir es uns früher gemacht haben.
Was waren so die schwierigen Momente? Wo habt ihr gemerkt, oh, da wollten wir uns, weiß ich gar nicht genau, ob wir darüber nachgedacht haben so richtig.
Man kann es halt nicht abschätzen. So, unsere erste Atlantiküberquerung waren 22 Tage. Und das, wie 22 Tage sich wirklich anfühlen, draußen auf dem Wasser, wenn du nur den Ozean siehst und ein paar Vögel, die da rumfliegen, das fühlt sich dann schon immer krass an. Und jeder Tag, der dazukommt, merkt
was daran,
man...
Was daran fühlt sich krass an?
Schwierig jetzt das zu sagen, wirklich. Man ist da so alleine da draußen, man sieht keine anderen Boote, man hat wirklich nichts. Und da kommt auch keiner, wenn irgendwas passieren sollte. Du hast irgendeine blöde Situation, irgendwas geht schief, du verletzt dich. Da kommt halt keiner. Mhm. Niemand ist schnell da, du kannst nicht abhauen, du bist da gefangen. Es ist zwar ein schönes Gefängnis, aber es ist ein Gefängnis.
Das ist so das Ding beim Segeln, du bist immer auf dich alleine gestellt. Also jedes Problem, was aufkommt, musst du auch selbst lösen. Mhm. Und es ist natürlich irgendwo auch schön, weil man natürlich viele Sachen lernt und völlig unabhängig ist und auch völlig frei dadurch ist. Man hat sein Boot und kann dahin fahren und dahin segeln, wo man will. Ja. Hat keine Grenzen, aber ja, man ist auch auf sich alleine gestellt.
Habt ihr euch manchmal einsam gefühlt?
Das gehört dazu, ja.
Definitiv, ja.
Vor allem, wenn du immer unterwegs bist, immer reist und immer wo ankommst und immer Leute kennenlernst und denen dann aber auch schnell wieder Tschüss sagst. Wenn wir dann irgendwo nur ein paar Tage waren oder mal 2 Wochen oder so, dann lernt man vielleicht auch Freunde kennen sogar. Und muss man wieder Ciao sagen. Und das ist doch auf Dauer ziemlich einsam.
Und Corona-Zeit, also in diesen Lockdown-Phasen, natürlich hat man da sich mal einsam gefühlt. Aber ich denke, das kennt jeder hier, wenn er in seiner Wohnung saß und auch nicht so viel Kontakt zu Freunden und Family hatten. Es war halt einfach eine blöde Zeit.
Mhm. Aber ihr hattet es ja ständig. Ihr hattet ja ständig Zweisamkeit über
ja,
Wochen. Man muss auch allein sein können. Man muss mit sich selber auch klarkommen, mit seinen eigenen Gedanken irgendwie... rein sein, keine Ahnung, aber...
Und wir suchen das natürlich auch ein bisschen, also wir mögen das da draußen auf dem Meer und keine Ahnung, dafür haben wir ganz viele coole Sachen, die wir da machen können. Wir können surfen gehen und tauchen und segeln und es gibt uns halt wahnsinnig viel und da ist man dann auch bereit, so ein bisschen ja, Sachen einzubüßen.
Wo würdet ihr sagen, waren so die Herausforderungen im Alltag für euch auf diesem Schiff, Schiff, wenn ihr zu zweit wart?
Ihr habt eben schon von der Nachtwache gesprochen.
Ja, Nachtwache ist ein Beispiel. Dass
also einer muss immer wach bleiben.
Unsere längste Etappe auf See waren 40 Tage nonstop segeln. Und am Ende ist man, der Körper fährt richtig runter, man ist schon ausgelaugt, man ist in so einem Halbwachzustand, man kommt gar nicht mehr da richtig raus. Und zu zweit ist es so, dass du in der Nacht, jede Nacht 6 Stunden wach bist. Und 6 Stunden schlafen kannst. Und der Schlaf auf dem Boot, wenn sich alles bewegt und schaukelt, das ist nicht der beste Schlaf. Und du bist ja auch nicht 6 Stunden am Stück, sondern hast 2 Stunden oder mal 3. Also.
Und was, glaube ich, auch eine Herausforderung ist, die wir immer wieder hatten, war, sich einzustellen auf neue Begebenheiten, weil beim Segeln passieren einfach Sachen, die man nicht erwarten kann und die man nicht vorhersagen kann. Also Sachen gehen kaputt oder...
Was ist kaputt gegangen?
Alles. Wirklich alles. Wir haben wahrscheinlich wirklich jeden alles mal angefasst an dem
Boot.
Was
war das Schlimmste, was kaputt gegangen ist?
Der Motor.
Der Motor ist einmal ziemlicher Totalschaden. Mhm. Da hat uns der verlassen. Und an einem Ort, wo es auch wirklich nicht, wo es ungünstig war.
Wo war das?
Kurze Frage, Djibouti. Wie viele Leute kennen dieses Land? Handheben?
Ja?
Zwei. Okay, aber sehr wenige. Wir kannten es davor auch nicht. Ist so ein ganz kleines Land in der Nähe Osten von Afrika.
Ja. Und da ist nicht viel. Da ist es fast unmöglich, einen geeigneten Mechaniker zu finden, der auch an einem Motor arbeiten kann. Und dann, selbst wenn, vertraust du dem und gibst du dem eigentlich dein Herzstück vom Boot, die Ersatzteile, keine Chance. Mhm. Irgendwie auch was nach Deutschland schicken zum Reparatur, fast unmöglich. Zoll, boah,
es war, wir haben alle Möglichkeiten durchgegangen. Am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass Tim war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen fit, weil es war nicht das erste Mal, dass der Motor kaputt war, aber das schlimmste Mal. Und letztendlich ist dann Tim nach Hamburg geflogen, hat sich dort von einem Mechaniker zeigen lassen, wie das geht, hat Spezialwerkzeug und Ersatzteile mitgenommen und ist dann zurückgekommen und hat dann hat tatsächlich den ganzen Motor auseinandergebaut, was verrückt war. Und wir waren halt an diesem Ort und wir wussten, wenn der jetzt nicht angeht, sind wir fucked.
Das war, und war,
er ging auch erstmal nicht an. Ja,
ich habe selten so geschwitzt, ja.
Aber am Schluss hat alles geklappt.
Ja, nach ein paar Tagen und mehreren Flüchen hat es geklappt, ja.
Und vor solchen Herausforderungen steht man immer mal wieder. Also, und das ist so ein bisschen auch ein Learning, was wir bekommen haben durch die Reise, dieses in der Situation anzunehmen, auch wenn sie vom einen Moment auf den anderen alles verändert und auch die nächsten Monate auf einmal verändert.
Da sind wir wieder bei der radikalen Akzeptanz von eben. Ne? So, was ich nicht ändern kann, muss ich eben annehmen.
Ja.
Aber es ist eben, ne, vielleicht auch gar nicht so leicht, wenn man irgendwo ist am Ende der Welt und...
Ja, aber zum Beispiel Corona, durch Corona sind wir nach Mexiko gesegelt und wir haben in Mexiko 8 oder 9 Monate verbracht. Das und glaube ich, Zeit, ja. Eine oder die besten Freunde kennengelernt auf der ganzen Reise, einfach weil wir so lange da waren und irgendwie Zufälle ja, sich ergeben haben.
Ja.
Und von dem her hat sich da auch was Schönes draus ergeben.
Ich habe eine Szene entdeckt, weil ihr ja viel auch dokumentiert habt auf Instagram und auf YouTube. Und ich habe eine Szene entdeckt, die hat mir ein bisschen Angst gemacht, die würde ich euch gerne mal zeigen. Und ihr müsst mal erzählen, was da los war. Ja, der Titel sagt.
Die Gewitter ziehen weiter auf und wir sind kurz darauf eingekesselt.
Was passiert?
Alter.
Ich bin wirklich fertig gerade.
Ich bin auch fertig. Ich habe gerade gedacht, wir wurden vom Blitz getroffen.
Also ich zitter so dermaßen.
Nur rot gesehen,
Alter.
Ich habe nur rot gesehen, es hat auf einmal gescheppert wie Sau. Es wurde gefühlt auch heiß.
Ja, man hat es richtig gespürt. Man hat auch so ein bisschen das Knistern gespürt.
Direkt neben unserem Insel.
Das waren 20, 30 Meter oder so.
Könnte auch direkt da sein.
Also es war wirklich dermaßen nah. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich immer noch den Schatten da. Scheiße.
Wir kommen hier nicht richtig weg. Es blitzt wirklich da im... Da ist alles voll.
Was ist hier los?
Also, ich fand das schon sehr eindrucksvoll, weil ich neulich auch eine Folge aufgenommen habe mit einer jungen Frau, die wurde vom Blitz getroffen. Und es ist nicht ungefährlich, was da passieren kann. Und so wie ich das gesehen habe, wart ihr irgendwie mitten auf dem Wasser.
Ja.
Erzähl mal, was war das für eine Situation?
Also das war diese besagte Überfahrt von Panama nach Mexiko und wir wussten auch ein bisschen, auf was wir uns da einlassen. Dieses ganze Gebiet, Küste vor Panama, Costa Rica ist, glaube ich, das zweithäufigste oder wie heißt das? Also zweitstärkste von Gewittern betroffene Gebiet der Welt. Ich glaube, das sagt man nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Also da scheppert es einfach sehr viel,
und die
sehr geladen.
Einfach eine andere Intensität. Das ist, kann man fast nicht vergleichen mit einem Gewitter hier. Wenn es da scheppert, da ist richtig viel Kraft dahinter und das ist nochmal, fühlt sich nochmal anders an.
Und ja, wir sind da quasi, also es war nicht nur diese eine Nacht, das war die schlimmste Nacht und es war quasi jeden Tag, es ist super heiß, die Luft saugt das ganze Wasser auf und abends, sobald die Sonne untergeht, ziehen sich riesige Cumuluswolken zusammen und nachts knallt es dann und die ganze Nacht. Und es löst sich quasi jede Nacht, also 5 Nächte oder sowas, bis wir dann irgendwo in Nicaragua oder sowas oben waren, wo es ein bisschen trockener wird. Und das war Todesangst, die wir da echt empfunden haben. Und das hatten wir selten. Oder es ist das einzige Mal, wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte.
Das war so ein bisschen so ein Psychospiel, weil tagsüber wussten wir schon, oh, jetzt kommt es wieder, es baut sich wieder auf, die Wolken sammeln sich schon. Und am Abend saßen wir dann am Cockpit und es... Wieder so eine Nacht. Es geht jetzt wieder genau das Gleiche nochmal.
Du wartest nur aufs erste Licht, weil dieser Sonnenaufgang wirklich die Erlösung dann tatsächlich ist, weil dann löst sich alles auf.
Und das 5 Nächte hintereinander.
Ja. Genau.
Okay.
Und in den meisten Nächten haben wir es zwar geschafft, es war immer super stressig, aber wir haben es geschafft, uns so ein bisschen durchzunavigieren zwischen den einzelnen Gewitterzellen, aber in dieser Nacht eben nicht. Und wir sind voll reingeraten. Ja, und die Blitze, die man da gesehen hat, sind nicht repräsentativ für das, was wir da erlebt haben. Also es war wirklich Wir hatten mehrere Blitzeinschläge, wo wir dachten, okay, wir wurden jetzt vielleicht getroffen, und du hast den Blitz im gleichen Moment gesehen wie gehört. Also, ja.
Sehr nah.
Sehr, sehr nah. Ich glaube, eine Sekunde sind irgendwie 200 Meter oder sowas. Oder 300 Meter. irgend sowas. Aber auf jeden Fall, wenn du keine Verzögerung dazwischen hast, dann weißt du, ist nicht weit weg.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was war das für eine Stimmung bei euch beiden da an Bord?
Sehr angespannt und ungewiss. Wir wussten halt nicht, was passiert. Ich meine, wir sind das einzige Boot da auf dem Wasser, 20 Meter Mast. Und was man so sonst gelernt hat, ist ja immer, keine Ahnung, der Blitz schlägt am höchsten Punkt ein.
Mhm. Man sitzt da auf dem Metall, ein Aluboot. Irgendwie fühlt sich nicht so gut an.
Man kann halt auch nichts machen. Also wir konnten jetzt nicht reingehen oder sowas, sondern wir mussten ja trotzdem irgendwie das Boot da rausmanövrieren und haben halt versucht, einfach wegzukommen von den Gewittern.
Aber wie habt ihr darüber geredet? So, wie kann ich mir das vorstellen? Also, manchmal ist es ja leichter, wenn man seine Angst doch so mitteilt, ne?
Naja, man ist natürlich trotzdem die meiste Zeit alleine da draußen. Also wir können ja nicht fünf Nächte hintereinander nicht schlafen. Drum bist du meistens auch, trotzdem hast du deine ganze Mal deine Nachtwache und ja, der andere pennt oder versucht zu pennen.
Mhm. Habt ihr danach darüber geredet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das alles so mit sich alleine ausmacht. Dann sitzt man da draußen in der Todesangst und dann geht man schlafen. So,
ich kann das auch nicht ganz genau recallen. Also in dieser Nacht waren wir auf jeden Fall sehr lange auch zu zweit da oben und haben sowas geredet halt. Ey, fuck, was geht hier ab? Ich hab Angst. Was machen wir hier?
Und so schlafen ist dann nicht an Schlaf zu denken. Mhm.
Aber ja, wir haben, also tagsüber haben wir uns die ganze Zeit so ein bisschen den Himmel angeschaut und schon gerätselt und halt die Wolken angeschaut und ja, da baut sich eine Zelle auf, da, das wird nachher ein Problem.
Und so, also spekuliert, dass teilweise ganz wenig Wind, und dann haben wir den Motor angemacht und auch Gas gegeben und dann, wir hauen jetzt hier ab.
Mhm. Eigentlich so die ganze Zeit ein bisschen besprochen halt, was wir machen, und versucht irgendwie, ja, so gut wie möglich die Situation zu handeln.
Reden wir mal über Angst. Also ich habe das Gefühl, da gibt es relativ viele Situationen, die bei dem einen oder der anderen Person Angst auslösen könnten, weil jeder hat unterschiedliche Ängste, ne? Wie habt ihr sozusagen euch versucht, so gegenseitig zu unterstützen?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube erstmal, wir sind beide generell nicht so ängstliche Menschen. Also wir haben nicht in so vielen Situationen Angst. Und auch wenn wir irgendwie in Schwerwetter waren oder so, dann war das selten Angst, und das wäre auch irgendwie fehl am Platz, genau, weil dann funktioniert man nicht mehr.
Das sagst du so leicht, ne? Aber
es ist eher so eine, bei uns tritt dann eher so eine Nüchternheit ein, dass man so ein bisschen mehr Fokus kriegt und ja.
Wenn du eine Angststarre, nenne ich es mal, hättest, würde es die Situation nur schlimmer machen. Eigentlich musst du ja da irgendwie schauen, dass du rauskommst.
Aber das macht der Körper ja von selbst, ne? Das kann man ja manchmal nicht so kontrollieren, wenn da so ein Blitz einschlägt irgendwo in der Nähe.
Vielleicht kennen wir das, ich weiß es nicht. Aber es war oft so, auch wenn wir viel Wind hatten und dann ist eine Schot gerissen, auf einmal flattern die Segel und dann ist so ein Klack und du weißt, du musst jetzt reagieren, du musst jetzt machen, sonst wird es nur schlimmer.
Allgemein würde ich aber sagen, dass wir immer sehr aufmerksam sind, wie es dem anderen geht, und auch, ja, also immer so ein bisschen ein Auge auf den anderen haben, weil es super wichtig ist und auch dann mal den anderen, keine Ahnung, wenn einem nicht so gut geht, wenn der sehr müde ist oder sowas, aber der andere dafür fitter ist, dann sagt man, hey, ich übernehme mal diese Nacht ein bisschen mehr oder, ja. Aber allgemein, wir reden jetzt die ganze Zeit über Angst, die meiste Zeit hatten wir eine Mordsgaudi und eine gute Zeit. Also.
kommen wir mal zu den schönen Momenten. Ich habe da nämlich auch was gesehen, das hat mich sehr beeindruckt. Und auch da verrät der Titel natürlich auch schon viel. Erzähl mal, wie war das? Oder was habt ihr da erlebt?
Das war ein ziemlich cooler Moment. Wir waren eigentlich vor Anker. Mhm.
Das war auf Tahiti.
Das war auf Tahiti, ja.
Und sehen draußen hinterm Riff, da sind jetzt Wale. Also springen wir ins Dinghy, geben Gas.
Dinghy ist so ein kleines Beiboot.
Klettern übers Riff und nur leider, ich habe es geschafft. Du hast es nicht geschafft.
Da waren so riesige Wellen drum.
Aber rausgekrault und runtergetaucht und auf einmal diese kleine Walschule da. Und das erste Mal, dass wir die Buckelwale unter Wasser gesehen haben. Und die sind dann da unter mir durchgeglitten. Das war schon.
Das heißt, du warst im Wasser? Du bist da einfach geschwommen?
Ich bin da, jetzt, man sieht das nicht so ganz so gut, aber ich bin da gerade Vollgas am Schwimmen, um da hinterher zu kommen.
Du wolltest hinterher schwimmen. Das ist ja schon ganz schön viel Vertrauen auch, ne? dass da nichts passiert.
Vertrauen zum Meer haben wir halt immer mehr aufgebaut. Also zum Beispiel, ich erinnere mich früher, ich hatte extrem Angst vor so offenem Blau, also wenn man den Boden nicht mehr gesehen hat.
Ja.
Und
dann bist du auf so eine Segeltour gegangen.
Ja, nee, ich meine jetzt so, wenn man halt im Wasser ist und mit Taucherbrille und so. Aber umso mehr wir halt irgendwie auch so eine Beziehung zum Meer aufgebaut haben, desto mehr Vertrauen entwickelt man. Und man weiß mittlerweile, dass so ein Wal einem nichts Böses tut, sondern... Mhm.
Also ihr habt da irgendwie so eine Verbundenheit zur Natur aufgebaut.
Wir sind davor ja auch schon oft mit anderen Tieren im Wasser gewesen. Und also es fühlt sich dann eher, es gibt die Tiere strahlen dann eher so eine Ruhe aus, die man aufnimmt. Also man ist dann eher ein bisschen, also man sieht die Tiere und sobald man sie sieht im Wasser, dann schwingt diese Gelassenheit von diesen großen Tieren, die sich auch ganz langsam bewegen, schwingt so ein bisschen auf einen über.
Selbst wenn man davor aufgeregt ist, sobald man dann im Wasser ist und den Kopf unter Wasser steckt, ist es dann irgendwie so Ruhe. Mhm.
Ich glaube, hier kommt jetzt gleich noch etwas anderes, ein anderer Wal.
Yes, das war in Mexiko. Das war eine sehr, sehr besondere Begegnung. Wir waren gerade mit ein paar Freunden da draußen mit so einem kleinen Fischerbötchen und dann kam über VHF, also über Funk, ein Spruch rein: Hey, hier sind Orcas auf der anderen Seite der Insel. Wir haben ganz schnell die Angeln eingeholt und sind dann dahin geprescht. Und unsere Freunde waren zum Glück alles Meeresbiologie-Studenten, also die kannten sich so ein bisschen aus. Und dadurch hatten wir auch, also wir waren schon so, ja, okay, Orcas heißen auch Killerwale. Sollen wir jetzt wirklich reinspringen? Aber die waren super stoked, weil es für sie auch das erste Mal waren. Und das war eigentlich auch genau das, dass man draußen aufgeregt war. Und dann warst du, ich bin reingesprungen und ich erinnere mich, der ist wirklich von unten gekommen. Und das war auch nicht so eine gute Sicht, also... Man hat ihn erst relativ spät gesehen und das ist ja eigentlich so ein Horrorszenario, wenn man sich es ausmalt. Aber du hast sofort gemerkt, der will nichts Böses, der ist interessiert und der checkt mich jetzt aus, aber war ein sehr, sehr magischer Moment. Mhm.
Das heißt, ihr habt nach und nach euch irgendwie so mit der Natur angefreundet.
Du hast immer mehr kennengelernt und dann kann man es auch ein bisschen besser einschätzen.
Mhm. Und lieben gelernt, also.
Genau, dazu habe ich auch noch ein schönes Video.
Also es sind noch 2,5 Meilen bis zur Insel. Wir erkennen mittlerweile auch schon Umrisse. Es ist wirklich nicht mehr als ein Meter hoher Streifen am Horizont. Es ist fast nichts. Aber es sieht, finde ich, umso verlockender aus, dorthin zu gehen. Sieht einfach so ultra mysteriös aus. Man kann es auch nicht filmen, weil das kam. Das ist nur so ein Streifen.
Das ist eine Insel, ne?
Das ist Baker Island, heißt das. Das ist der... am weitesten vom Festland entfernteste Punkt der USA.
Ey, ich könnte heulen, so schön ist das. Das ist wirklich... Oh mein Gott.
Da waren wir auch schon 12 Tage auf See, also mitten auf dem Pazifik.
Also ich finde, das sind schon total wunderschöne Eindrücke. Das sind
auch schöne Erinnerungen. Das ist schön zu sehen wieder.
Ihr habt das ja auch, alle diese schönen Momente und natürlich auch die Blitzschläge, aber auch die schönen Momente, habt ihr ja zu zweit geteilt. Ne? Was würdet ihr sagen... Was sind denn so eure schönsten Freundschaftserinnerungen aus der Zeit?
Boah, ich erinnere mich da an eine Situation auf jeden Fall. Das war auf der gleichen Überquerung, wo das auch passiert ist. Ich glaube, ein bisschen später. Und da hatten wir gerade eine riesige Welle, aber so eine ganz große Welle. Also, ja, war irgendwie ein super magischer Moment. Es war irgendwie abends. Wir waren schon 20 Tage auf See. Es war diese große, große Überfahrt von 40 Tagen. Und... wir haben einfach so 2 Stunden, glaube ich, im Cockpit gesessen, haben abends so ein bisschen gequatscht und haben auch so ein bisschen, also ich habe zu diesem Zeitpunkt so komplett im Moment sein können und das genießen können und auch schätzen können, wo wir gerade sind und was wir gerade machen und was für ein krasses Privileg das ist, dass wir diese Chance bekommen haben und sie auch genutzt haben. Und solche Momente sind krass und ich glaube, all diese Begegnungen mit Tieren und Wildnis, die wir halt zusammen geteilt haben und die nur wir zwei auch so kennen, sind krass besonders.
Ja. Nice, Mann.
Fällt dir noch ein besonderer Moment ein?
Also es ist immer schwer, so den besonderen Moment zu fassen, weil es echt viele gab. Und ja, nee.
Das ist eher so die Summe an
schönen... Und schönen Momenten, ja.
Wie hat sich eure Freundschaft in der Zeit verändert?
Wir waren tatsächlich auch als Tom und Michi abgesprungen sind und wir zu zweit waren, waren wir eigentlich nicht die dicksten Freunde aus der Crew, sondern wir waren eigentlich...
Wir waren die, die am wenigsten miteinander genau. zu tun hatten davor, so, ja.
Aber wir waren die mit dem gleichen Traum. Und das hat sich eigentlich über diese Zeit, über die Jahre immer weiter zusammengeschweißt. Und also wir können uns halt wirklich vertrauen.
In blind vertrauen, wollte ich gerade sagen. Ja.
Und das wissen wir auch beide voneinander. Das sagen wir uns auch, weil in manchen Situationen ist es, muss man es sagen und muss man, hey, das machen wir jetzt zusammen, wir ziehen es durch. Mhm.
Und was sich natürlich auch verändert, dadurch, dass man halt die ganze Zeit miteinander ist, dass man Probleme auch, also dass Konflikte entstehen natürlich, dass man die auch ansprechen muss. Natürlich haben wir uns auch mal hart gestritten und so, aber ich glaube, wir haben es auch ganz gut hingekriegt, die Sachen dann auch zu benennen und das dann irgendwie auszukarteln.
Wie habt ihr das gemacht? Gab es auch mal Zeiten, wo ihr so euch komplett aus dem Weg gegangen seid?
Ja, genau. Ja. Muss auch sein.
Ja?
Also wir zum Beispiel, also Sri Lanka fällt mir jetzt ein, da war, haben wir gesagt, es war dann Silvester und Weihnachten, aber wir haben gesagt, hey, jeder sucht sich jetzt ein eigenes Hostel und wir machen jetzt 2 Wochen. Jeder geht auf seine eigene kleine Mini-Reise und danach sind wir wieder auf dem Boot gewesen und das war wieder eine bessere Stimmung und war, hat sich wieder neu eingependelt. Aber es war auch mal wichtig, einfach, wenn man so lange aufeinander sitzt, mal seine eigenen kleinen Wege zu gehen. Dann
das war auch eine gute Lösung irgendwie des Problems, dass wir halt dann auch sagen konnten, okay, wir nehmen uns jetzt mal Zeit für uns selbst und wir müssen jetzt nicht alles zusammen machen, wie wir es auch gerade im Podcast schon gehört haben.
Mhm. Also würdet ihr sagen, ihr habt so, ihr seid beide so Typen, die gut Probleme ansprechen können und die gut so offen mit ihren Gefühlen sind, dass es gar nicht erst so eskaliert?
Vielleicht,
oder?
Vielleicht nicht in der ersten Sekunde. Vielleicht,
okay.
Ja. Vielleicht nicht sofort alles rausposaunen, weil wir vielleicht auch eher die stilleren Typen sind. Also wir müssen nicht immer quatschen, aber wir können auf jeden Fall dann das Problem auch ansprechen und dann, wir diskutieren, glaube ich, auch beide gerne und wir sagen uns auch mal, wenn was nicht passt und ja. Also wir können kommunizieren miteinander.
Es gibt aber auch die Momente, wo man auch mal einfach, also besonders auf See gibt es manchmal Momente, wo dafür gar kein Platz ist, kein Raum ist, wo man einmal funktionieren muss und das ist auch bei uns sehr besonders, also besonders auf so, wenn es drauf ankommt, funktionieren wir als Team, egal was ist.
Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man dann so offen und ehrlich miteinander ist, weil auf so einem kleinen Raum würde es sonst sich ja immer weiter anstauen und dann...
Ja, und man ist ja auch, also Tim ist ja quasi dann meine einzige Bezugsperson, also wenn ich wem was erzählen kann, dann ist es er.
Wir dürfen uns noch gegenseitig anhören, wenn was nicht passt,
also, ja.
Sagt der andere das.
Ja.
Jetzt habt ihr da ja, offensichtlich eine total schöne und enge Freundschaft. Ihr habt damals erzählt, ihr habt zum Teil Beziehungen zurückgelassen. Wie ist das mit Liebe an Bord gewesen? So, habt ihr Leute kennengelernt und euch vielleicht auch mal verknallt und das Gefühl gehabt, so, oh Mann, das ist jetzt irgendwie total kacke, dass wir jetzt weiterfahren müssen?
Das Gleiche, was ich gerade eben vorhin gesagt habe, dass man halt immer weiterzieht und das ist klar, wenn man wen kennenlernt, dann ist es auf Zeit. Man haut ab und...
Und gab's das?
Vince.
Also ich habe mich einmal richtig verschossen. Das war in Mexiko und da waren wir auch eine längere Zeit. Darum war das auch so eine Art Beziehung, so 3 Monate. Und es war auf jeden Fall kein leichter Abschied, aber ich habe es auch immer so gesehen, wenn ich nie weggegangen wäre, dann hätte ich sie ja nie kennengelernt. Oder mit all den Freundschaften, mit all den Leuten, die man kennengelernt hat, war immer auch so der Gedanke, dankbar dafür zu sein, dass man die Leute überhaupt kennengelernt hat, weil sonst wäre es ja nicht passiert. Mhm. Also es gab nie die Situation, dass einer von uns irgendwie gesagt hat, ich will jetzt hierbleiben, weil ich mich so krass verknallt habe oder so. Also wir waren schon immer so das Wichtige und die Nummer 1 war immer dieser Traum, um die Welt zu segeln und weiterzukommen. Mhm.
Ich dachte immer mal so, das ist ja schon krass, ihr seid so committed miteinander, dass ihr sogar so die Liebe außen vor lasst, ne?
Ja, das haben wir tatsächlich auch so ein bisschen ausgeklammert. Also mir war auf jeden Fall vor der Reise klar, okay, in den nächsten Jahren werde ich keine Beziehung haben. Da wird nichts so, ich werde keine feste Beziehung.
Ja,
das geht nicht so.
Ja, es war von vornherein klar. Ja. Es war auch von vornherein klar, dass jetzt da keine Frau irgendwie
dazwischen kommt. So, ja.
Funkt. Ja. Hört sich so blöd an jetzt, aber...
Aber,
das lässt sich nur manchmal, ne? Gefühle lassen sich ja nicht so steuern.
Ja, aber ich glaube, das macht schon was aus, wenn du dich, wenn du von deinem Mindset so bist, ich lasse mich gar nicht auf auf irgendwie was darauf ein oder ich spiele gar nicht mit der Option, dass da jetzt etwas was Ernstes daraus entstehen könnte.
Mhm. Das war ja eine drängende Frage von mir, als ich das erste Mal auf eurem Boot war, so wie ihr das macht, wenn irgendwer mit jemandem intimer werden will, wie ihr da das auslotet. Habt ihr dafür eine Regelung gefunden?
Da muss halt wer am Deck schlafen.
Okay. Zu zweit ein bisschen leichter und oft hat das Gegenüber ja auch irgendwie eine Wohnung oder so.
Und ihr wart ja auch nicht immer alleine und zu zweit unterwegs, ne? Sondern ihr hattet immer mal wieder Mitreisende.
Genau, wir haben dadurch, dass wir dann nur noch zu zweit waren, hatten wir ein bisschen Platz an Bord und haben immer wieder Leute mitgenommen und auch immer wieder, also eigentlich immer fremde Leute mitgenommen. Wir haben einfach auf Instagram so eine Umfrage gemacht, hey, wir haben einen Slot frei für die nächsten 2 Wochen.
Oder habe ich auch mal eine gesehen auf der, ich glaube es war, das hatte ich, Malediven.
Ja.
Und da dachte ich so, puh, 2 Wochen Malediven klingt gerade ganz nett. Also da haben sich wahrscheinlich auch immer einige Menschen gemeldet, die mitfahren wollten, oder?
Hing so ein bisschen davon ab, ob gerade Semesterferien sind oder nicht.
Ja. Ist klar.
Aber das war auf jeden Fall schön, weil in 2 Wochen, also 2 Wochen klingt nicht viel, aber wenn du 2 Wochen auf einem Segelboot zusammen bist, dann lernst du dich auch echt gut kennen und viele schöne Freundschaften auch entstanden daraus.
Ja, voll.
Wie waren denn dann so die letzten Tage auf eurem Boot? Erzählt mal, jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass ihr euch von dem Boot verabschiedet habt.
Wir sind vor 3 Tagen final vom Boot runter. Waren es 3 Tage oder 4?
Also, 3 Tage, ja.
Vor 3 Tagen. Wirklich kurz zum Erst.
Und dazu habe ich auch noch ein Video, das möchte ich kurz zeigen. Weil ich, irgendwie konnte ich mich da auch so gut reinfühlen.
End of an era.
Letzten Essentials. Oh man. Bye bye. Fucking go, man.
Also, ne, ihr sagt ja selbst, das Ende einer Ära. Wie war das, sich von diesem Ort zu verabschieden?
Es war ja nicht plötzlich. Wir hatten ganz viel Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und diese Ankunft war so ein richtiger Prozess. Wir sind im Mittelmeer angekommen. Dann wurde schon langsam klarer. Wir kannten schon ein bisschen die Umgebung. Dann Italien, da hatte man schon mal Urlaub gemacht.
Das langsame Reisen, das ist ja das Schöne am Segelboot, dass man eben nicht zack auf einmal irgendwie an einem Flughafen steht und in einer anderen Zeitzone, sondern...
Deswegen waren wir waren vom Kopf her schon bereit, auch dann das Boot zu verlassen. Und ich habe mich in dem Moment, habe ich mich schon auch gefreut, dass es jetzt losgeht, dass es jetzt weitergeht.
Trotzdem, also was ich schon irgendwie bewegend fand, war halt, sich von diesem Boot zu verabschieden, weil so ein Boot hat auch eine Seele und man hat wahnsinnig viel durchgemacht. Unser Zuhause, unser Fortbewegungsmittel und unsere Lifeline auch irgendwo. Drum war das auf jeden Fall krass, aber mit diesem Leben haben wir, glaube ich, schon viel länger so nach und nach abgeschlossen, mit diesem Lebensabschnitt.
Kam kurz ein Zweifel, weiterzufahren?
Nein. Wir sind auf jeden Fall bereit, jetzt auch das Segelleben zumindest für eine Zeit lang hinter uns zu lassen, weil eben diese Kontinuität in Freundschaft und Beziehung fehlt. Also wir freuen uns, glaube ich, beide drauf, einfach Leute kennenzulernen und nicht wieder Tschüss sagen zu müssen. Das ist ganz wichtig. Ja. Das hatten wir jetzt 5 Jahre nicht.
Und wir haben das auch nie als Open-End-Tour geplant. Also es war immer Start zu Finish. Also es war immer geplant als Weltumsegelung und ein klares Ende. Und das war das klare Ende. Das war der gleiche Hafen, wo du uns damals besucht hast, wo wir losgefahren sind. Drum, ja. Wir sind froh und wir freuen uns auf den neuen Abschnitt. Wir haben voll Bock aufs Leben und auf alles, was kommt.
Erzähl mal, was sind die Pläne? Aha. Ich dachte erst, vielleicht macht ihr das Segeln einfach zum Beruf und bietet so Segeltouren an.
Wir haben jetzt am 31. Oktober startet unsere Vortragstour. Mhm. Wir haben jetzt 7 Städte, in die wir sind und da halten wir einen Vortrag, so ähnlich wie jetzt. Mhm. Und erzählen unsere Reise so ein bisschen. Ja. Und der ganz große Plan ist, einen Film zu produzieren über diese Reise. Wir haben tonnenweise an Filmmaterial und coole Aufnahmen. Und ich glaube, da kann man was Cooles draus basteln.
Mhm. Von dem her ist dieses Projekt auch noch nicht so richtig abgeschlossen. Das fadet jetzt auch so. Also das ist so ein bisschen, wir verarbeiten das jetzt auch noch so ein bisschen, weil wir ja noch so uns damit beschäftigen weiterhin.
Und dann?
Kurzfristig dann denken.
Geh mal weiter.
Step by step.
Wollt ihr in derselben Stadt bleiben?
Nee. Also wir kommen, ich komme von einem 2000 Einwohnerdorf, Tim von einem 5 Einwohnerdorf.
Also wer in die Jahre genau zieht es mich nicht zurück.
Ja. Aber wollt ihr beide in derselben Stadt leben?
Also, auch nicht.
Nee. Aber auch gar nicht, weil wir nicht jetzt nebeneinander wohnen wollen, sondern einfach, weil wir beide eigene Pläne haben. Und ja, ich will zum Beispiel nach Innsbruck ziehen.
Ich gehe vielleicht nach Hamburg.
Mhm. Ja. Und ja, das kommt auch manchmal die Frage, so wie wird es dann für euch sein, so alleine zu sein auf einmal? Wir haben, es ist ein bisschen wie verheiratet zu sein, natürlich war das in den letzten Jahren, aber am Ende des Tages sind wir trotzdem einfach Freunde und trotzdem aber auch individuelle Menschen und haben auch, ja, jeder hat seinen individuellen Weg und Traum und was man so machen will.
Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall weiter Projekte zusammen machen und, ja, und sehen und ja.
Ja.
Ich frage mich, was braucht eine Freundschaft, um das durchzuhalten?
Also ich glaube, bei uns eine gemeinsame Vision, gemeinsamen Traum, weil das hat uns auch immer durch schwierige Phasen, glaube ich, gebracht, dass wir immer beide für das Gleiche gebrannt hatten, haben. Ja.
Wie ist das, diese Reise, die würden ja wahrscheinlich total viele super gerne machen. Wie habt ihr euch die Reise finanziert und seid ihr jetzt so eher in den Schulden und müsst das irgendwie da rausbügeln?
Also wir sind in Schulden, aber wir haben auch ein Boot.
Ah ja, und das, was passiert jetzt mit dem Boot?
Das wird verkauft. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Wir merken gerade, wie schwer es ist, so ein Boot auch für einen vernünftigen Preis zu kaufen. Und es ist auch, der Bootsmarkt ist gerade leider nicht günstig. Deswegen ist es nicht ganz so leicht.
Aber ja, wir haben uns damals Geld geliehen, um ein Boot zu kaufen und haben ein bisschen gearbeitet, um ein Jahr vorzufinanzieren und haben uns dann aber über YouTube und Social Media finanziert, unser Leben finanziert. Und jetzt müssen wir quasi das Geld, was wir uns damals geliehen haben, wieder reinbekommen aus dem Bootsverkauf.
Wir kommen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auf 0-0 raus, was ein Erfolg ist.
Ja.
Was habt ihr auf der Reise übereinander gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet?
Übereinander?
Mhm.
Vom anderen? Du.
Boah, ganz viel, aber da jetzt eine so schwierig.
Glaubt ihr, ihr habt noch Geheimnisse voreinander?
Wahrscheinlich schon, ja. Also Geheimnisse, also es gibt sicher Facetten, die man noch nicht kennengelernt hat, aber...
Echt?
Ja, weil das natürlich auch eine Bubble ist, in der wir waren. Ich glaube, wenn man jetzt in eine Stadt zieht oder in eine WG zieht und mit anderen Leuten, dann entwickeln sich ja auch andere Facetten. Also bestimmt gibt es da noch mehr. Aber sonst kennen wir uns schon ganz schön in- und auswendig, glaube ich.
Auf jeden Fall kennen wir uns gut, ja.
Wenn man so eine Reise gemacht hat, ihr sagt, ihr hattet beide diesen Traum. Und wenn man den Traum sich mit Anfang 20 erfüllt hat, was kann da noch kommen?
A lot.
Das Leben.
Also ihr habt nicht das Gefühl, ihr habt jetzt eigentlich schon abgehakt, was ihr eigentlich am allerliebsten machen wolltet in eurem Leben?
Nee, auf keinen Fall. Das kann auf was aufbauen, muss aber auch gar nicht. Es ist so ein bisschen, wir haben gesagt, es ist ein bisschen jetzt der Start auch. Wir starten jetzt auch so ein bisschen ins eigene Leben. Und
ja, besonders dieses jetzt auch so alleine in eine Stadt zu ziehen zum Beispiel, ist für uns übel aufregend, weil wir sind quasi von zu Hause aufs Boot gezogen. Das war unser Ausziehen. Und so die meisten Leute oder unsere meisten Schulkollegen sind halt in eine neue Stadt gezogen. Und ja, das steht uns jetzt so bevor und das ist auch voll aufregend.
Hattet ihr zwischendurch immer mal Angst, auch den Anschluss verpasst zu haben?
Man hatte schon so den Gedanken, man könnte was verpassen.
Mhm.
Aber dadurch, dass wir auch so viel selber erlebt haben und unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und Dinge erlebt haben, die eigentlich kein anderer erlebt hat, war der Gedanke ganz klein. Also eher war es so, dass wir uns sicher sind, dass wir etwas gemacht haben, was sehr, sehr cool ist. Und deswegen
glaube ich nicht. Ja, ich dachte mir auch immer so, alles, was jetzt daheim ist, wartet so ein bisschen.
Mhm.
Aber das, was wir gerade machen, diese Möglichkeit haben wir gerade und darum sollten wir sie nutzen.
Mhm.
Und deshalb hatte ich nie so richtig FOMO vor dem, was jetzt zu Hause passiert, sondern ich hätte, glaube ich, FOMO gehabt, wenn ich abgebrochen hätte und dann gedacht hätte, hätten wir nur weitergemacht.
Weil wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, die Leben in der Heimat, die haben sich weiterentwickelt, ne, von den beiden vielleicht auch, die ausgestiegen sind, die habt mitbekommen, so, ne, Menschen führen Beziehungen, ziehen in Städte, fangen ihr Studium an, haben irgendwie so
klar, ihr eigenes Leben. Die Freundschaften zu Hause, in denen man früher drin war, die haben sich weiterentwickelt, die sind gewachsen und da steckt man nicht mehr drin. Mhm. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns auch eigene Sachen wieder aufbauen können. Ja. Eigene Freundschaftskreise aufbauen können, die, das war ja das, was ich gesagt habe, was wir uns freuen, das, ja, diesen eigenen Freundeskreis zu haben.
Abschließende, ja, Frage, wie hat euch die Reise geprägt, menschlich?
Das jetzt so in einem Satz.
Ich glaube, wir sind ziemlich weltoffen geworden. Wir haben viele verschiedene Leute aus verschiedenen Lebensstandards kennengelernt und wissen, wie es ist, wenn man mit wirklich wenig leben kann, auch mit nur Datteln und Reis. Und
trotzdem happy sein kann.
Trotzdem happy sein kann, trotzdem gastfreundlich sein kann. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, so die Probleme, die die Leute hier ansprechen, sind eigentlich gar nicht so groß. Meistens First World Problems und leicht zu lösen oder sollte man sich nicht so einen großen Kopf drüber machen. Und das kann man, glaube ich, ein bisschen mitnehmen.
Ich glaube, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, quasi, was kann jetzt noch kommen? Eher das Gegenteil. So, wir haben jetzt gesehen, was geht eigentlich. Und wir haben 38 Länder bereist, hauptsächlich die Küsten. Also wir haben einen einstelligen Prozentteil der Welt wahrscheinlich so gesehen. Drum, da geht noch ganz schön viel. Und das ist jetzt nur so aufs Reisen bezogen. Aber es gibt noch so viele spannende Sachen, die man noch so machen kann und sehen kann. Und von dem her hat einem das eigentlich nur so gezeigt, wie aufregend und spannend das Leben sein kann, wenn man sich nur darauf einlässt und ein bisschen was wagt.
Schöner Schlusssatz. Danke, dass ihr uns habt teilhaben lassen an eurer Reise. Danke für das Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, für eure anderen Projekte. Vielleicht habt ihr demnächst ja nochmal einen anderen Weg, wo ihr euch überlegt, um die Welt zu reisen. Ich bin schon gespannt. Ich danke euch, dass ihr hier wart und wünsche euch noch einen schönen Abend.